In sicherer Hut. Kapitel 5. Am anderen Morgen. Bleich und verstört schritt Herr Fehland durch den goldenen Morgenschein seiner Wohnung zu, und an seinen Kleidern war's zu sehen, dass er durch viele Dornen und stechendes Gestrüpp gedrungen war. Frau Fehland hatte gleich seinen Tritt gehört und angstvoll rief sie: »Bringst du das Kind?« Er trat näher, setzte sich an ihr Bett, legte den Kopf in seine Hände und sagte fast tonlos: »Ich komme allein. Ich kann nicht mehr hoffen, nicht mehr denken. In welchem Zustande werden wir das Kind nach der langen Nacht wiederfinden? Ganz oder halbtot?« »Oh nein, Papa«, rief Ella schluchzend, die leise herzugekommen war, »der liebe Gott hat gewiss unsere Rita beschützt. Mama und ich haben ihn in der Nacht so viel darum gebeten.« Der Vater stand auf. »Wir haben die ganze Nacht das Gehölz nach allen Richtungen durchsucht, da kann das Kind nicht sein. Nun wollen wir zu den Schluchten des Waldbaches hinuntersteigen.« Mit zitternder Stimme hatte der Vater diese Worte gesprochen. Die Vermutung, das Kind sei in den wilden Waldbach gestürzt, wurde ihm immer mehr zur Gewissheit. Herr Fehland hatte angeordnet, den Männern bei Martin ein gutes Frühstück zu bereiten, dann sollten sie alle weitersuchen helfen. Nun es hell war, konnte man auch besser in die Schluchten und Tiefen hinabsteigen. Als Herr Fehland bei Martin eintrat, saßen die Männer noch am Tisch und besprachen eifrig, was nun zu tun sei. Der Seppli stand neben seinem Vater und sperrte Augen und Ohren weit auf. Herr Fehland setzte sich neben Martin. Eine Stille trat ein. Denn alle sahen es ihm an, wie groß Angst und Kummer in seinem Innern waren. Plötzlich sagte der Seppli trocken: »Ich weiß schon, wo sie ist.« »Musst nicht so unnütz reden, Seppli«, verwies ihn der Vater in seiner sanftmütigen Weise. »Du warst ja oben beim Heuen, während sie sich verlaufen hat. Du kannst nichts davon wissen.« Herr Fehland fragte nach Seilen und anderen notwendigen Dingen, und während darüber verhandelt wurde, sagte Seppli halblaut, aber ganz hörbar: »Ich weiß doch, wo sie ist.« Herr Fehland stand auf, fasste ihn bei der Hand und sagte freundlich: »Junge, sieh mich an und sag mir's aufrichtig. Weißt du etwas von dem Kinde?« »Ja«, war die kurze Antwort. »So sprich doch, Junge. Hast du das Kind gesehen? Wo ist sie hingegangen?« fragte Herr Fehland in wachsender Aufregung. »Ich will's zeigen«, antwortete der Seppli und ging der Tür zu. Alle standen auf. Sie sahen einander an. Keiner wusste, ob mit dem wahrscheinlich unnützen Gang ernst gemacht werden sollte. Herr Fehland aber ging ohne Zögern dem Buben nach. »Seppli, Seppli«, sagte der Vater Martin warnend, »ich meine fast, du versprichst, was du nicht halten kannst.« Der Seppli aber trottete fest weiter, Herr Fehland folgte, die Männer kamen zögernd nach. Als der Junge dem Gehölz zusteuerte, standen sie still und einer sagte: »Es ist ja ganz zwecklos, dem Buben dahin zu folgen. Wir haben den ganzen Wald durchsucht und nichts gefunden. Wir gehen nicht.« Martin berichtete das Herrn Fehland und dass er selbst den Worten des Buben nicht traue. Seppli marschierte indes immer zu und auch Herr Fehland und Martin entschlossen sich zu folgen. Seppli wanderte unentwegt weiter in das Gehölz hinein. Plötzlich bog er links ab gegen die alten Tannen, wo man bald etwas Rotes durchschimmern sah. Der Seppli steuerte gerade darauf los, mitten durch Gestrüpp und stechende Distelbüsche bis zu einem lichten Plätzchen, wo mehrere große Büsche hintereinander standen, alle mit roten Blumen bedeckt. Hier stand er still und schaute ein wenig verblüfft umher. Er hatte offenbar erwartet, Rita da zu finden. Dann setzte er entschlossen seinen Weg fort. Die Blumenbüsche wurden seltener, aber immer größer. Bei jedem stand der Seppli einen Augenblick still und schaute rundum, dann ging er weiter, immer nach links. »Nein, Seppli, jetzt geht's nicht weiter«, rief der Vater. »Dort kommen wir an die große Felsenwand.« Aber in demselben Augenblick schimmerte es wie Feuer durch die Bäume. Die Sonne glühte auf einem über und über mit roten Blumen bedeckten Strauch. Der Seppli lief schnell darauf zu, war dann aber dicht an der Felswand, die schroff und steil in den tiefen Abgrund führte. Seppli guckte rundum über die Blumen den Felsen hinab. Dann kehrte er sich um. Herr Fehlern stand hoffnungslos hinter ihm. Der Weg hörte auf. Und das Kind war nicht gefunden. Martin fasste den Buben bei der Hand und wollte ihn von der gefährlichen Stelle zurückziehen. Da sagte der Seppli in seiner trockenen Weise, »Da unten liegt sie.« Herr Fehlern stürzte vor, beugte sich über den Abgrund, eine Totenblässe überzog sein Gesicht. Er trat zurück, am nächsten Baum musste er sich festhalten, so zitterten ihm die Knie. Er winkte Martin. Dieser hielt den Seppli noch fest an der Hand. Jetzt trat er an den Rand und schaute in die Tiefe. Hier und da hing einiges Gebüsch am Abgrund. Schon in einer schauerlichen Tiefe hatte der Fels einen kleinen Vorsprung wie eine schmale Platte. Hier lag, ganz an den Felsen geschmiegt, regungslos ein kleines Wesen, das Gesichtchen an den Stein gedrückt. »Gott im Himmel, es ist wahr, da liegt sie«, sprach Martin erschüttert. »Aber ob lebendig oder...« Er sprach das Wort nicht zu Ende. Ein Blick auf Herrn Fehlern schloss ihm die Lippen. Dieser sah aus, als könne er selbst gleich tot hinfallen. Doch er fasste sich. »Martin«, sprach er tonlos, »es ist keine Zeit zu verlieren. Eine Bewegung und das Kind liegt im Abgrund. Wer steigt hinunter? Wer holt es?« Die anderen Männer kamen jetzt auch herzu. Hoffnungslos, aber neugierig, waren sie dem kleinen Führer doch noch gefolgt. Auch sie schauten jetzt einer nach dem anderen an der Felswand hinunter. »Hört, ihr Männer«, sagte Herr Fehlernd mit bebender Stimme, »es ist kein Augenblick zu verlieren. Wer will es tun? Wer hilft? Wer wagt es?« Die Männer blickten einander an, alle jedoch blieben stumm. Einer trat wieder an den Rand, schaute hinunter, kehrte dann um, zuckte die Achseln und ging fort. »Wenn man nur bestimmt wüsste, dass sie noch lebendig ist«, sagte ein anderer, »aber man wagt sein Leben und vielleicht nur, um ein Totes zu holen.« »Wer weiß, ob das Kind nicht lebt«, rief Herr Fehlernd fast außer sich, »und wenn es sich bewegt, ist es unrettbar verloren. Oh, ist es nicht möglich?« »Es wäre schon lange unten, wenn es noch lebte, so still liegt keines«, sprach einer. »Und Herr, wenn man dort hinabrollt, dann hilft auch der beste Lohn nichts mehr.« Achselzuckend trat einer nach dem anderen zurück. Herr Fehlernd schaute verzweifelt um sich. Es war keine Aussicht mehr auf Hilfe. »Ich will es selbst tun«, rief er außer sich, »sagt mir nur, wie?« Jetzt trat Martin zu ihm heran. »Nein, Herr«, sagte er ruhig, »das geht nicht, dann sind sie beide verloren, das ist sicher. Aber ich will's tun mit Gott. Ich habe auch solche Kleinen, ich weiß, wie es dem Herrn zumute sein muss.« Schon ehe er ausgeredet, hatte er das große Seil an dem Stamm der alten Tanne festgemacht. Denn er hatte beschlossen, das Kind dem Vater heraufzuholen, sei es nun tot oder lebendig. Jetzt nahm er seine Mütze ab, betete leise, fasste das Seil und glitt die Felswand hinab. Er kam bei der schmalen Felsplatte an. Leise, leise nahte er dem Kind. Denn war es am Leben und erschrak vor ihm, nur eine rasche Bewegung, und noch im letzten Augenblick war alles verloren. Es lag ohne Regung da. Martin bückte sich und legte seine breite, feste Hand auf das Kind. In demselben Augenblick wollte es sich rasch umwenden und wäre dann unrettbar hinabgestürzt. Martins Hand aber lag fest auf ihm. Den Kopf konnte es umdrehen. Ein paar große, verwunderte Augen schauten den Mann an. »Gott sei Lob und Dank«, sagte Martin tief aufatmend, »sag du auch so, Kleines, wenn du noch reden kannst.« »Ja, ich kann schon noch reden. Gott sei Lob und Dank«, sagte das Kind mit ganz frischer Stimme. Martin schaute in höchster Verwunderung auf das völlig unverletzte Kind. »Du musst unserem Herrgott besonders lieb sein. An dir hat er ein Wunder getan. Das musst du dein Lebtag nicht vergessen, Kleines«, sagte er andächtig. Dann hob er mit seiner festen Rechten das Kind zu sich empor. »So, nun musst du mich mit beiden Armen um den Hals fassen, aber recht fest, so, als wenn ich dein lieber Vater wäre. Denn siehst du, ich kann dich nicht halten. Ich habe mit beiden Händen genug zu tun, dass wir hinaufkommen.« »Ja, ja, ich will schon festhalten«, versicherte Rita und umklammerte den Martin so fest, dass er kaum atmen konnte. Aber wie froh war er! Er begann nun, die Felswand hinaufzuklettern. Es war keine leichte Arbeit. Zuweilen musste er einen Augenblick ausruhen. Oben stand Herr Fehland, und die Männer schauten mit angehaltenem Atem hinunter, wie der Mann über dem Abgrund schwebte. Wird er die Anstrengung aushalten? Wird er heraufkommen? Oder wird ihn die Kraft verlassen? Wird er ausgleiten und mit dem Kinde in die dunkle Tiefe stürzen? Näher und näher kamen sie, nur noch das letzte, furchtbar steile Felsstück. Da! »Gott sei gedankt«, rief atemlos Martin, als er den letzten Schritt über den Rand tat. Er nahm das Kind von seinem Halse und legte es dem zitternden Vater in die Arme. Herr Fehland musste sich setzen. Er hielt sein Kind und schaute es stumm an, als könne er sein Glück noch nicht fassen. »O Papa, ich bin so froh«, sagte Rita und schlang beide Arme liebkosend um seinen Hals. »Aber ich wusste wohl, dass du mich am Morgen holen würdest.« Martin war an die Seite getreten. Mit gefalteten Händen schaute er auf Vater und Kind, und vor Freude fielen ihm jetzt die Tränen über das gebräunte Gesicht herab. Seppli hatte sich an ihn geschmiegt und hielt ihn fest, denn er hatte begriffen, dass der Vater in großer Gefahr gewesen war. Jetzt trat Herr Fehland sein Kind auf dem Arm zu Martin heran. Er streckte dem Retter seine Hand entgegen. »Ihr begreift es wohl, Martin, dass ich jetzt erst tue, was ich zuallererst hätte tun sollen«, sprach er mit bewegter Stimme. »Ich danke euch, wie nur einer danken kann, dem das Leben wiedergegeben ist. Ich vergesse es nie, dass ihr euer Leben daran gewagt habt, mein Kind zu retten.« Die beiden Männer drückten einander die Hände, und Martin sagte treuherzig: »Es ist mir ein schöner Lohn, dass ich euch das Kleine so ohne Schaden zurückbringen konnte.« »Ich sehe euch heute noch einmal. Jetzt müssen wir zur Mutter«, sagte Herr Fehland und trat, die Kleine fest am Arm haltend, den Rückweg an. Martin sein Seppli an der Hand und die anderen folgten. Wie sie nun zusammen durch den Wald gingen, sagte Martin zu seinem Buben, »jetzt sag mir, Seppli, woher wusstest du, dass das Kleine sich gerade dahin verlaufen hatte?« »Weil sie zu den roten Blumen wollte«, erwiderte Seppli. »So, aber woher wusstest du denn, dass sie gerade dort bei dem Felsen sein konnte?« »Weil sie nicht beim ersten Busch war, so war sie weitergegangen, weil dann immer noch schönere Blumen kommen und der allerschönste Busch ist zuletzt am Felsen. Aber ich wusste nicht, dass sie hinabgefallen war«, berichtete der Seppli. Jetzt war Herr Fehland bei seiner Wohnung angekommen. Er trat ein und öffnete die Tür des Schlafzimmers. Ella saß noch am Bette und hielt die Hand der Mutter fest. Diese lehnte erschöpft ihren Kopf in die Kissen, die Augen waren geschlossen. Herr Fehland trat herzu und setzte Rita mitten auf das Bett der Mutter. »Guten Morgen, Mama, hast du auch gut geschlafen?« rief Rita ganz fröhlich, wie sie jeden Morgen tat, wenn sie kam, die Mutter zu umarmen. Diese öffnete die Augen und starrte ihr Kind an. Dann plötzlich fasste sie sich, drückte es mit aller Macht an ihr Herz und Tränen unsäglicher Freude strömten ihr aus den Augen. Sie konnte kein Wort sprechen, nur immerfort dem lieben Gott danken in ihrem Herzen. Ella hielt die kleine Schwester fest bei der Hand und sagte immer wieder, »Bist du wieder da, Rita? Wo warst du denn die ganze Nacht so allein?« Allmählich berichtete der Vater, wie und wo er Rita gefunden und wie Martin sein Leben gewagt, um das Kind zu retten. Ein Schauer überlief die Mutter bei der Schilderung. Sie drückte das Kind noch einmal fest an sich, als sie sich die furchtbare Gefahr vorstellte, in der es die ganze Nacht hindurch geschwebt hatte. »Oh, hast du dich denn nicht fast zu Tode gefürchtet?« fragte Ella, die vor Mitleid immerfort mit den Tränen kämpfte. »Oh nein, ich habe mich nicht gefürchtet«, berichtete Rita fröhlich. »Jetzt will ich erzählen, wie es gegangen ist. Zuerst wollte ich zu Papa hinein und ihn fragen, ob ich jetzt mit dem Seppli zu den roten Blumen gehen dürfe. Aber der Papa war fort. Da dachte ich, er würde es mir wohl erlauben, weil ich doch schon gestern so gern gehen wollte und dann nicht durfte, und dann ging ich zu Seppli. Aber der war auch fort. Da dachte ich, die roten Blumen finde ich schon allein, der Seppli hat mir ja gesagt, wohin man gehen muss. Dann bin ich in den Wald hinaufgegangen, habe aber lange, lange gesucht und sie nicht gefunden. Aber auf einmal habe ich einen roten Schimmer hinter den Bäumen gesehen und bin hineingelaufen. Zuerst waren nur wenig Blumen da, aber der Seppli hatte gesagt, man müsse ins Gehölz hineingehen und dann immer weiter. So ging ich immer noch weiter und es kamen immer mehr Blumen und zuletzt kam ein großer, großer Busch mit so vielen schönen roten Blumen. Die leuchteten so prachtvoll und ich wollte sie alle haben und da bin ich auf einmal hinuntergefallen und auf einem kleinen Rasenstück liegen geblieben. Aber es war nur schmal und darum bin ich ganz nah an den Felsen herangerückt und habe gedacht, ich will nur ganz still liegen, der Papa kommt dann schon und holt mich. Aber dann wurde ich müde und es ist auch schon ein wenig Nacht geworden und ich habe gedacht, jetzt muss ich gewiss schlafen und am Morgen kommt dann der Papa und holt mich. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch beten, dass mir der liebe Gott die Englein schickt, dass sie mich beschützen, wenn ich schlafe. Und ich habe gebetet, breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein an. Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzet sein. Dann habe ich ganz gut geschlafen, bis der Mann kam und ich wusste gleich, dass ihn der Papa geschickt hatte. Mit Beben war die Mutter der Erzählung gefolgt. Der Vater konnte seine Freude daran nicht verbergen. »Aber nun geht meine kleine Heuschrecke keinen Schritt mehr allein«, sagte er jetzt in so ernstem Ton, wie er ihn in der Freude seines Herzens finden konnte. Die Mutter aber hatte noch nicht gehört, wer die Suchenden endlich auf die richtige Spur geführt hatte. Sie wollte aber alles genau wissen. Nun fiel dem Vater der Seppli ein und dass dieser eigentlich der Erste gewesen sei, der Rita aufgespürt hatte. »Den braven Jungen müssen wir besonders bedenken«, sagte er, und Rita, die diesen Gedanken gleich mit Begeisterung erfasste, strebte sofort vom Bett hinunter, um die Sache gleich auszuführen. Was aber sollte die Belohnung für Seppli sein? Was konnte sie ihm auf der Stelle bringen? »Er soll einmal einen großen Wunsch tun«, sagte der Vater. »Wir wollen sehen, was sein Herz erfreuen könnte.« »Kann ich gleich zu ihm?« fragte Rita eilig. Der Papa wollte mitgehen, um gleich mit Vater Martin zu sprechen und auch die anderen Männer zu belohnen. Rita hüpfte vor Freude durch die ganze Stube. Sie war voll großer Gedanken für den Seppli. »Aber Papa, wenn er sich nun eine Menagerie mit den allergrößten Tieren wünscht, die es gibt?« fragte sie. »Dann bekommt er sie«, war die bestimmte Antwort. »Aber Papa«, folgte gleich darauf wieder, »wenn er sich einen Türkenanzug wünscht und einen krummen Säbel dazu, wie Vetter Karl ihn hat?« »Bekommt er ihn auch«, war die Antwort. Jetzt schoss Rita auf Seppli zu, der gerade vor der Haustür stand. »Komm, Seppli«, rief sie, »jetzt kannst du dir das Allerschönste wünschen, was es gibt.« Der Seppli schaute Rita mit gerunzelter Stirn an. Es war, als ob ihre Worte etwas, das ihm schwer auf dem Herzen lag, wieder geweckt hätten. Endlich sagte er niedergeschlagen, »Das nützt nichts.« »Doch freilich, das nützt«, erwiderte Rita, »weil du mich gefunden hast, kannst du wünschen, was du willst, und du bekommst es. Der Papa hat es gesagt. Jetzt denk einmal recht nach, und dann sag etwas.« Allmählich schien Seppli die Sache zu begreifen. Er schaute Rita noch einmal prüfend an, ob es auch wirklich im Ernst gemeint sei, dann holte er tief Atem und sagte, »Eine Geißel mit einem gelben Zwick.« »Nein, Seppli, das ist gar nichts«, erwiderte Rita ganz unwillig. »So etwas musst du nicht wünschen. Denk noch einmal nach, was das Allerschönste ist. Das musst du wünschen.« Seppli sann gehorsam nach, holte noch einmal tief Atem und sagte, »Eine Geißel mit einem gelben Zwick.« Jetzt trat Herr Fehland mit den Männern aus dem Hause. Diese entfernten sich unter vielen Danksagungen. Martin blieb unter der Tür stehen. »Euch habe ich noch nichts angeboten, Martin«, sprach Herr Fehland. »Euch möchte ich meine Dankbarkeit vorerst in einer Weise dartun, die euch eine rechte Freude macht. Sagt, habt ihr irgendeinen besonderen Wunsch?« Martin drehte die Mütze ein wenig in den Händen herum, dann sagte er zögernd, »Ich habe schon lange einen großen Wunsch, aber den darf ich nicht sagen, nein, nein, er hätte mir nicht in den Sinn kommen sollen.« »Sagt ihn frei heraus«, ermunterte Herr Fehland, »vielleicht kann ich helfen.« »Ich habe immer gedacht«, fuhr Martin zögernd fort, »wenn ich es nur einmal so weit bringen könnte wie mein Nachbar drüben, dass ich daran denken dürfte, eine Kuh zu kaufen. Ich habe ziemlich viel Heu und könnte dann ohne Sorgen meinen Haushalt durchbringen.« »Es ist gut, Martin«, sagte Herr Fehland, »wir sehen uns wieder.« Dann nahm er Rita bei der Hand und schlug mit ihr den Rückweg ein. »Und was wünscht denn dein Freund Seppli?« fragte er. »Oh, der ist dumm«, rief Rita. »Er will nur einen Geißel mit einem gelben Zwick. Ist ja gar nichts.« »Doch, doch, das ist etwas«, versicherte der Vater. »Siehst du, jedes Kind hat seine eigenen Freuden. Den Seppli wird eine solche Geißel gerade dieselbe Freude machen wie dir die allerschönste Puppenstube.« Auf diese Erklärung hin gab sich Rita zufrieden und konnte nun kaum erwarten, dass das Gewünschte ankomme. Am folgenden Tage hatte Herr Fehland eine Reise ins Tal hinunter zu machen. Rita wusste wohl, warum, und hüpfte vor Freude den ganzen Morgen lang. Der Papa ging aber nicht, ohne seiner kleinen Heuschrecke einzuschärfen, dass sie keinen Schritt allein vom Hause weggehen dürfe, und Fräulein Hohlweg erhielt strenge Anweisung. Diese hatte aber in der Schreckensnacht solche Angst ausgestanden, dass die Ermahnung nicht Not tat. Sie hatte im Gegenteil im Sinn, von jetzt an kein Auge mehr von Rita abzuwenden, was ihr aber doch sehr schwer werden mochte. 2 Tage darauf, als Martin sich gerade mit den Seinen an den Tisch zu den dampfenden Kartoffeln gesetzt hatte, ertönte vor dem Häuschen ein starkes Gebrüll. Noch einmal und zum 3. Mal. »Dem Kaspar muss seine Kuh fortgelaufen sein«, sagte Martin und stand auf, um sie einzufangen. Das musste Seppli auch sehen. Eilig lief er dem Vater nach. Das Marteli, der Friertli und das Beteli folgten und hinter ihnen die Mutter, um alle wieder zurückzuholen. Draußen aber stand Vater Martin in regungslosem Staunen, und alle anderen neben ihm sperrten die Augen weit auf. Die Mutter aber, die jetzt hinzukam, schlug die Hände zusammen und konnte vor Verwunderung kein Wort hervorbringen. Am Hause angebunden stand eine glänzend braune Kuh, so groß und prächtig, wie nur hier und da bei den reichen Bauern eine zu sehen war. An dem einen Horn war eine Peitsche befestigt, die hatte eine weiße, feste Lederschlinge mit einem dicken, seidenen Zwick daran. Der flimmerte wie Gold in der Sonne. An den Peitschenstiel war ein Papier gebunden, darauf stand mit großen Buchstaben »Für den Seppli«. Martin nahm die Peitsche herunter und gab sie dem Buben. »Sie ist dein«, sagte er. Seppli hielt seine Geißel in der Hand. Das Schönste und Herrlichste, was er sich denken konnte, war sein Eigentum. Und dazu war noch eine Kuh da, die konnte man auf die Alp treiben und dazu mit der Geißel knallen wie der Jörg und der Zeppli. Seppli erfasste mit strahlenden Augen seine Geißel, drückte sie an sich und hielt sie so fest, als wollte er sagen, »Keine Macht der Erde kann mich davon trennen.« Martin und seine Frau konnten nicht genug das prächtige Tier anschauen. Dass es ihnen aber gehören sollte, kam ihnen wie ein Wunder vor. Endlich sagte Martin, »Sie brüllt, weil sie die Milch hergeben will. Seppli, hol die Becken, wir wollen es uns wohl sein lassen.« 2 große Becken voll der schäumenden, frischen Milch wurden gefüllt und zu den Kartoffeln auf den Tisch gestellt. Dann begleiteten alle im Triumph die Braune nach dem Stall. Drüben vor dem Nachbarhäuschen stand Herr Fehland mit seinen Kindern. Sie wollten zuschauen, wie die Braune empfangen wurde. Auch musste Rita durchaus wissen, welchen Eindruck die Geißel machen würde, die sie selbst mit großen Buchstaben für den Seppli bezeichnet hatte. Als Frau Fehland sich von den großen Aufregungen erholt hatte, wanderte die ganze Familie nach der Felsenwand hinauf, um noch einmal dem lieben Gott aus vollem Herzen an dem Orte selbst Lob und Dank zu sagen, wo er seine schützende Hand so sichtbar über das Kind gebreitet hatte.